ARD Sounds.
Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge von Streitkräfte und Strategien, dem Podcast von NDR Info zum russischen Krieg gegen die Ukraine und zur angespannten Lage im Nahen Osten, wo trotz eines teilweisen Waffenstillstandes eine neue Eskalation droht. Ich bin Stefan Niemann.
Und ich bin Kai Küstner. Heute ist Dienstag, der 14. April und wir zeichnen diesen Podcast um 12.30 Uhr auf.
Und wir beginnen mit einer Warnung. Wer es wagt, den Präsidenten der Vereinigten Staaten zu kritisieren, der muss damit rechnen, verteufelt zu werden. Selbst den Papst hat sie nun getroffen, die wilde Wut des Donald Trump. Leo XIV. Hatte Trumps Vorgehen im Irankrieg verurteilt und die zuletzt besonders massiven Drohungen des US-Präsidenten, die iranische Zivilisation auslöschen zu wollen, als wirklich inakzeptabel bezeichnet. In einer Predigt hatte der in Chicago geborene Pontifex die sinnlose und unmenschliche Gewalt im Nahen Osten angeprangert und erklärt, Christen könnten nicht an der Seite jener stehen, die heute Bomben abwerfen. Vor Gläubigen im Petersdom hatte das katholische Kirchenoberhaupt gesagt, genug des Krieges. Das hat Trump wohl getriggert.
We don't like a pope that's gonna say that it's okay to have a nuclear weapon.
Wir mögen keinen Papst, der sagt, es ist okay, eine Atombombe zu haben. Wir wollen keinen Papst, dem Verbrechen in unseren Städten gleichgültig sind. Ich mag das nicht. Bin kein großer Fan von Papst Leo. Er ist eine sehr liberale Person und ein Mann, der nicht glaubt, dass Verbrechen gestoppt werden müssten. Der nicht glaubt, dass wir mit einem Land herumspielen sollten, das Nuklearwaffen will, um die Welt in die Luft zu jagen. Ich bin kein Fan von Papst Leo.
I'm not a fan of Pope Leo.
Ja, die beiden auf so unterschiedliche Weise mächtigen Amerikaner werden wohl keine Freunde mehr. Ohne den US-Präsidenten namentlich zu nennen, hatte der Papst mit Blick auf die Weltlage unlängst Allmachtsfantasien kritisiert, die um uns herum immer unberechenbarer und aggressiver würden. Die ebenfalls ungewöhnlich scharfe Kritik des US-Präsidenten an seinen Mahnungen für Frieden wies Leo XIV. Betont gelassen zurück. Er habe keine Angst vor der Trump-Regierung.
Ich werde mich weiterhin laut gegen Kriege aussprechen, für Frieden, Dialog und bilaterale Beziehungen von Staaten werben. Zu viele Menschen leiden in der Welt, zu viele unschuldige Menschen werden getötet. Ich denke, es muss jemand aufstehen und sagen, es gibt bessere Wege.
Kai, wegen des Krieges überkreuzt mit der Kirche, ist das nicht brandgefährlich für einen Präsidenten, der die Unterstützung christlicher Wähler dringend braucht bei den Kongresswahlen im Herbst?
Ja, absolut. Ich nehme an, die Formulierung über Kreuz mit der Kirche hast du bewusst gewählt. Jedenfalls bekommt Trump tatsächlich jetzt sehr viel Gegenwind aus religiösen Kreisen zu spüren. Für noch mehr Empörung als die Papstkritik hat übrigens ein vom Präsidenten gepostetes und KI-generiertes Selbstbildnis gesorgt, das Trump als Heiland zeigt und der einem offensichtlich Kranken die Hand auflegt. Dass er sich als Auserwählten Gottes wähnt, das wussten wir von Trump schon, dass er sich aber mit Jesus verwechselt, ist, soweit ich zumindest weiß, eine neue Dimension. Nun gab es nach Blasphemievorwürfen und einem Sturm der Entrüstung im Netz ein Rückzieher von Trump, das Bild wurde gelöscht. Man sollte auch meinen, Trump habe eigentlich Wichtigeres zu tun, als sich nun auch noch mit dem Vatikan und mit vielen, vielen Christen anzulegen.
Ja, zumal nach den ergebnislos zu Ende gegangenen Friedensverhandlungen in Islamabad die Zeichen im Nahen Osten wohl erstmal wieder auf Eskalation stehen. Weil das iranische Regime auf der Kontrolle der Straße von Hormuz beharrt, eine Art Maut kassieren will und zu Trumps Erstaunen auch seine Atomambitionen nicht aufgeben will, lässt der US-Präsident nun iranische Häfen blockieren, also quasi eine amerikanische Blockade zur Aufhebung einer iranischen Blockade. Wie soll das funktionieren, Kai?
Zunächst hatte Trump ja angekündigt, die Durchfahrt sämtlicher Schiffe in der Straße von Hormuz mit Hilfe der US-Marine zu stoppen. Das zuständige Regionalkommando CENTCOM stellte dann aber klar, dass nur Schiffe an der Durchfahrt gehindert werden sollen, die iranische Häfen ansteuern oder verlassen. Es ist also im Grunde der Versuch, das iranische Ölgeschäft abzuschnüren. Die Iraner haben ja mit dieser Hormuz-Blockade einen mächtigen und sehr langen Hebel, wie sich am Scheitern der Verhandlungen in Pakistan gezeigt hat. Jetzt hat Trump sich offensichtlich gedacht, so einen Hebel will ich auch.
Aber es ist natürlich auch eine riskante Strategie, weil natürlich die Gefahr besteht, dass der Iran sich militärisch doch noch irgendwie wehrt, eines der US-Kriegsschiffe in der Region angreift zum Beispiel und weil es China auf den Plan rufen könnte.
Ja, China, das den Iran unterstützt und das von genau diesen iranischen Lieferungen ja am meisten abhängig ist und tatsächlich einer der wichtigsten Unterstützer des Regimes in Teheran ist. Also würde ich von einem extrem risikobehafteten US-Druckmittel sprechen, das übrigens auch den Druck auf die Europäer natürlich erhöht, weil Trump bereits klargestellt hat, dass er sich eine Blockadebeteiligung aus Europa wünscht. Insofern dürfte das ja nun von Macron und Starmer, also dem Präsidenten Frankreichs und dem britischen Regierungschef initiierte Hormuz-Treffen am Freitag hochinteressant werden. Es ist eine Blockade, Stefan, die nebenbei bemerkt auch Russland natürlich hilft, weil die Welt mehr auf dessen Energielieferungen angewiesen sein wird. Aber mit diesem Druck wachsen auch die Hoffnungen auf US-Seite, dass doch noch weiter mit dem Iran verhandelt werden kann. Vor allem, wie US-Chefverhandler und Vizepräsident J.D. Vance bei Fox News erklärte, über das iranische Atomprogramm. Du hast es schon angesprochen, da geht es um die noch im Land befindlichen 400 Kilogramm hoch angereichertes Uran und auch um die Frage, darf der Iran überhaupt weiter Uran anreichern oder eben nicht.
The Iranians, I think, did make some progress. They moved in our direction, which is why I think we would say that we had some good signs, but they didn't move far enough.
Die Iraner hätten sich in die US-Richtung bewegt, sagt J.D. Vance, aber eben nicht weit genug. Nun, und das ist hochinteressant, machen Kompromissvorschläge die Runde. Der Iran könnte für einen bestimmten Zeitraum, also nach US-Empfinden vielleicht 20 Jahre, auf die Urananreicherung verzichten. Das alles ist natürlich weit, weit weg von Trumps ursprünglichen Maximalforderungen und erinnert schon wieder stark an das Atomabkommen JCPOA von den Europäern ausgehandelt, das Trump ja mit großer Geste in den Mülleimer befördert hatte in seiner ersten Amtszeit. Und das, nur noch mal zur Erinnerung, 12 Jahre brauchte, bis es ausgehandelt war. Dass man jetzt nach 21 Stunden in Islamabad von Marathonverhandlungen sprach, klang da für mich zumindest eher wie ein schlechter Witz.
Ja, Geduld gehört nicht zu den größten Tugenden von Trump. Ich glaube, das kann man sicher sagen. Wir hören, dass der US-Präsident die Streitkräfte auch angewiesen hat, alle Schiffe abzufangen, die Gebühren an den Iran gezahlt haben für die Durchfahrt. Also niemand, der eine illegale Maut entrichtet, werde auf hoher See eine sichere Passage haben. Trump hat den Iran der Erpressung beschuldigt und will auch vom Iran gelegte Seeminen zerstören lassen. Was von all dem zu halten ist und ob dies eine geeignete Strategie sein könnte, um den Iran wieder an den Verhandlungstisch zu bewegen, das habe ich unseren heutigen Gast gefragt, den Politikwissenschaftler Carlo Masala von der Universität der Bundeswehr München.
Naja, das entspricht, glaube ich, diesem typischen Trump-Denken, mit maximalem Druck dann die andere Seite zu Konzessionen zu zwingen. Also nötig dafür ist das klassische Arsenal, das halt über das Marinen verfügen. Das sind Fregatten, die sozusagen diese Schiffe begleiten. Das sind letzten Endes natürlich Überwachungsanlagen. Also da ist eine ganz große Frage, wie überwache ich diese Häfen? Wie sehe ich, wer daran fährt? Wie identifiziere ich das? Also das ist alles satellitengesteuert. Weil ich muss eigentlich immer damit rechnen, dass letzten Endes der Iran militärische Gegenmaßnahmen gegen das Aufbringen dieser Schiffe durchführt. Und dann muss ich darauf reagieren können. Und diese militärischen Gegenmaßnahmen kommen ja vom iranischen Land. Also müsste ich dann auch gegen das iranische Land wirken können. Und dazu brauche ich halt Luftwaffe.
Das ganze Gespräch zur Lage im Nahen Osten und auch zur Frage, ob europäische NATO-Staaten wie Deutschland in diese riskante Seeblockade hineingezogen werden könnten, später im Schwerpunkt. Doch zunächst wollen wir die Lage in der Ukraine beleuchten. Nach einer Osterfeuerpause, die wieder mal keine war, Kai.
Ja, das hatten wir nach den Erfahrungen vom letzten Jahr auch nicht ernsthaft erwartet, dass dieser Krieg komplett zur Ruhe kommt. Moskau lehnt ja jegliche Feuerpausen an den Frontlinien oder ein Einfrieren derselben ab, das wissen wir. Über 2000 Verstöße warf der ukrainische Generalstab der russischen Seite vor in diesen 36 Stunden, ähnlich hoch die Zahl, die Russland nannte, der angeblichen ukrainischen Verstöße. Was immerhin wohl ausblieb in diesem Zeitraum, waren russische Angriffe mit ballistischen Raketen und mit Gleitbomben Also würde ich mal von einer teilweisen Feuerpause sprechen. Putin will natürlich auch nicht riskieren, dass der US-Präsident sein Urteil überdenken könnte, dass Russland eigentlich gar nicht wirklich der Aggressor in diesem Krieg ist.
Und insgesamt ergibt sich nun militärisch in letzter Zeit ein Bild, das für Russland gar nicht so günstig aussieht, wie von Putin erhofft, trotz Mehreinnahmen durch gestiegene Ölpreise.
Ja, nämlich die Zahl der russischen Opfer auf dem Schlachtfeld ist verschiedenen Berechnungen zufolge derzeit höher als die Zahl der Rekrutierungen in Russland. Daher stellen sich viele Analysten nunmehr die Frage, wie lange sich dieser Krieg für Putin noch durchhalten lässt, zumal die Frühjahrsoffensive keine entscheidenden Durchbrüche erzielt hat. Der ehemalige CIA-Direktor David Petraeus, auch mal US-Stratege für die Kriege in Irak und Afghanistan, berichtete, er komme gerade von einem Ukraine-Besuch zurück.
And the support that the NATO countries are providing is crucial to their success on the battlefield. And they are now able to stop the Russians cold on the front lines, and that is very significant.
Die Unterstützung der NATO-Staaten sei ausschlaggebend für den Erfolg der Ukrainer auf dem Schlachtfeld, wo die Ukraine an den Frontlinien die russischen Truppen kaltstellen, so sagt es Petraeus. Jetzt würde ich davor warnen zu sagen, Europa kann sich zurücklehnen, die Ukrainer machen das schon. Wir reden hier von einem Abnutzungskrieg, in dem Putin umso mehr bei hohem Ölpreis denkt, er kann ihn gewinnen. Und der natürlich aufgrund der Größe Russlands personell überlegen ist langfristig. Aber die Ukraine macht dies gerade in letzter Zeit recht erfolgreich mit Technologiesprüngen wett, mit Angriffen auf Ölhäfen an Ostsee und Schwarzem Meer, mit Drohnen etwa. Und es ist kein Zufall, dass Selenskyj gerade in diesen Tagen ukrainische Waffentechnik preist und fast schon in Werbevideomanier erklärt, es sei nun gelungen, zum ersten Mal in der Geschichte dieses Krieges eine Position des Feindes ausschließlich mit unbemannten Systemen, also mit Bodenrobotern und mit Drohnen einzunehmen.
Окупанти здалися в полон і цю операцію виконали без участі піхоти і без втрат з нашого боку.
Man hört die Musik im Hintergrund. Die Besatzer haben sich ergeben. Die Operation wurde ohne Infanterie und ohne Opfer auf unserer Seite durchgeführt, so Selenskyj, ohne zu erläutern, wo genau und wie diese Operation vonstatten ging. Aber genau diese unbemannten Systeme, Stefan, haben wir auch auf unserer Ukraine-Reise anschauen können. Nur dieser technologische Wettlauf gegen die Zeit zwischen beiden Seiten, der dürfte noch eine Weile weitergehen. Und wie wir erfahren haben, schlägt das Pendel ja mal zur einen und dann wieder zur anderen Seite aus. Also entschieden, würde ich sagen, ist dort noch nichts.
Und dazu gehört natürlich auch, dass Selenskyj die Unterstützung der Partner nicht verlieren darf. Aus genau diesem Grund war der ukrainische Präsident an diesem Dienstag in Berlin mit großen Teilen seines Kabinetts zu den deutsch-ukrainischen Regierungskonsultationen.
Das waren die ersten seit 20 Jahren und damit, Achtung, die ersten seit den Zeiten von Bundeskanzler und Russlandfreund Gerhard Schröder. Da geht es natürlich um militärische Hilfe in Berlin. Mittwoch wird auch die Ukraine Defense Contact Group, also die sogenannte Kontaktgruppe mit Verteidigungsminister Pistorius tagen. Mit dabei unter anderem seine ukrainischen und britischen Amtskollegen sowie NATO-Generalsekretär Mark Rutte. Es geht in Berlin bei diesen Regierungskonsultationen aber auch um Wiederaufbau, unter anderem um die Reparatur der im Winter durch Russland zerstörten Energieinfrastruktur. Zu dem Zeitpunkt, zu dem wir jetzt aufzeichnen, wurden in Berlin Vereinbarungen unterschrieben zur wirtschaftlichen Zusammenarbeit und auch zur Verteidigungszusammenarbeit. Mittlerweile ist es ja fast schon eine Binse zu sagen, dass die Europäer oder auch die Golfstaaten zum Beispiel haben das ja erkannt, derzeit mehr lernen können von der Ukraine als umgekehrt. Also es geht um weitere Zusammenarbeit, zum Beispiel um Joint Ventures bei der Drohnenherstellung. Und es ging an diesem Tag auch um die ukrainischen Flüchtlinge. Über 300.000 Männer im Alter zwischen 18 und 60 leben mittlerweile in Deutschland. Wie viele davon älter als 25 und damit theoretisch verpflichtet wären, in der Ukraine Wehrdienst zu leisten, ist nicht ganz klar. Aber auch das sollte natürlich Thema sein. Und auch die Eröffnung des sogenannten Unity Hubs, also eines Beratungszentrums für Ukrainerinnen und Ukrainer zu allen möglichen Fragen durch Innenminister Alexander Dobrindt, hatte natürlich genau mit diesem Thema zu tun.
Und wenn es um die Unterstützung der Ukraine geht, dann ist auch der Blick nach Ungarn und die dortigen Wahlen spannend. Wahlen, die den bisherigen Premier Viktor Orban nach vielen Jahren aus dem Amt fegten, kann man fast schon sagen. Wir wollen das hier gar nicht ausführlich analysieren, sondern konzentrieren uns mal auf die Frage, was bedeutet das jetzt für den großen Nachbarn, die Ukraine?
Es gibt zwei große Verlierer dieser Wahl, nämlich Russlands Machthaber Putin und US-Präsident Donald Trump. Viktor Orban, der bisherige Premier, war des Kremls wichtigster Verbündeter, Informant und Gasabnehmer in einem. Und wie sehr sich Trump und sein Vize J.D. Vance in Ungarns Wahlkampf vergeblich einzumischen versuchten, war ja offensichtlich. Nun ist die Frage, ist die Ukraine deshalb der große Gewinner? Gewinner würde ich sagen, ja, groß, vielleicht nein, so würde ich es mal formulieren. Denn der Wahlsieger Peter Modior hat angekündigt, dass er der Freigabe dieses ja überlebensnotwendigen 90 Milliarden EU-Kredits für die Ukraine nicht mehr im Wege stehen würde. Er hat aber auch eingeschränkt, beteiligen finanziell werde sich Ungarn daran deshalb nicht. Trotzdem ist das natürlich für die Ukraine immens wichtig. Nach Amtsantritt im Mai, so habe ich die Zeitpläne verstanden, könnte es schnell gehen. Aber auch Modior hatte angekündigt, zumindest bis 2035 weiter Gas aus Russland zu beziehen. Sich schnell unabhängig zu machen, ist für das Land schwierig. Und jetzt kommt noch mal ein Jahr aber. Für Orban war Putin ein Freund und die Ukraine der Feind. Für Modior dürfte gelten, Putin ist ganz sicher kein Freund und die Ukraine ganz sicher kein Feind. Er hat in seiner ersten Ansprache nach der Wahl auch Verständnis dafür gezeigt, zum Beispiel, dass man die Ukraine nicht einfach so zwingen kann, Gebiete abzutreten. Ob er aber jetzt komplett eine 180-Grad-Wende hinlegt, daran darf man, glaube ich, zweifeln, wenn man die bisherigen Äußerungen zu Rate zieht. Dann lehnt auch der wahrscheinlich künftige Premier einen schnellen EU-Beitritt der Ukraine ab und Waffenlieferungen an das Land auch. Gleichzeitig ist natürlich eine Menge damit gewonnen, Stefan, dass Ungarn in der EU nicht mehr blockieren und keine Insider-Informationen mehr 1:1 an Moskau durchtelefonieren wird, wie das in der Orbán-Regierung der Außenminister ja getan hat.
Ja, wir werden diesen Neustart der ungarischen Außenpolitik natürlich beobachten. Du hast mich noch gebeten, ein Thema anzuschneiden, das sehr unter dem Radar geblieben ist, das aber, passt auch gut zum Stichwort europäische Zusammenarbeit, durchaus bedeutsam ist für eine Sendung wie die unsere. Es geht um das Thema Euro-Drohne.
Wobei man sich fragen kann, ob die Drohne noch diesen Namen Euro verdient, denn nun passiert offenbar das, was sich seit Monaten schon angedeutet hat. Frankreich zieht sich aus diesem Projekt zurück. Das jedenfalls geht aus französischen Medienberichten hervor. Nur zur Erinnerung, die Euro-Drohne, das ist dieser Vogel von beachtlicher Größe, eine Aufklärungsdrohne, die aber auch bewaffnet werden kann, dem US-Modell Reaper nicht unähnlich, aber größer und schwerer, beschlossen im Rahmen der verstärkten europäischen Zusammenarbeit vor rund 10 Jahren. Aber Größe, Gewicht und auch Kosten dieser Euro-Drohne sind aus französischer Sicht genau das Problem. Die Drohne hält man in Paris einfach nicht mehr für zeitgemäß. Man will sich auf Masse und auf kleinere taktische Systeme konzentrieren. Was heißt das nun? Nicht, dass die Drohne komplett abstürzt. Sie soll ja kommendes Jahr bereits fliegen. Aber es wird so natürlich für die verbleibenden Nationen Deutschland, Italien, Spanien teurer. Und es ist, würde ich sagen, auch kein gutes Signal, dass neben dem ja offenbar auch zum Scheitern verurteilten FCAS-Kampfjet-Projekt mit Frankreich die wichtigen Rüstungsfirmen Airbus und Dassault nun bei einem weiteren Prestigeprojekt die deutsch-französische Zusammenarbeit tatsächlich nicht funktioniert.
Danke für diesen Überblick, Kai. Reichlich Stoff der Vertiefung und Einordnung verdient. Dafür haben wir sachkundige Verstärkung gewonnen. Carlo Masala ist Professor für internationale Politik an der Universität der Bundeswehr München. Schön, dass Sie mal wieder bei uns sind.
Vielen herzlichen Dank für die Einladung.
Herr Masala, nach 21-stündigen Verhandlungen in Islamabad wurden die Gespräche über eine Beendigung des Nahostkrieges zwischen den Delegationen des Iran und der USA ergebnislos beendet. Donald Trump hat das offenbar ziemlich überrascht. Sie auch?
Nein, eigentlich nicht. Wenn man sich anschaute, was sozusagen die 15 Punkte der USA waren und die 10 Punkte der Iraner, die als Verhandlungsgrundlage dienen sollten, dann waren die so weit auseinander, dass eine Einigung bei einem einmaligen Treffen eigentlich nicht zu erwarten war.
Der iranische Außenminister Abbas Araghchi hat trotzdem auf X erklärt, hinterher, die beiden Seiten seien nur wenige Zentimeter von einer Einigung entfernt gewesen. Das kann also aus Ihrer Sicht nicht wahr sein.
Naja, was wir momentan haben, ist sehr viel der Versuch beider Seiten, die Deutungshoheit über dieses Treffen in Islamabad zu bekommen. Und da werden halt viele, wie sagt man das so, Spins gedreht. Wir wissen nicht, wie die Gespräche wirklich gelaufen sind und wie nah man einer Einigung war oder wie weit man entfernt von einer Einigung war. Ich glaube eher, dass in den zwei zentralen Punkten, die die Amerikaner interessiert haben, nicht viel Bewegung war. Das eine war die Öffnung der Straße von Hormuz und das andere ist halt die Frage des Nuklearprogramms des Irans. Da haben wir jetzt die Information seitens der Amerikaner, dass der strittige Punkt die Zeitfrage war. Die Amerikaner wollten gerne eine Aussetzung dieses Nuklearprogramms für die nächsten 20 Jahre haben, während die Iraner 5 Jahre angeboten haben. Also von daher nicht viel Einigkeit in diesen beiden großen Fragen.
Und was haben Sie gedacht, als Sie erstmals davon hörten, der US-Präsident wolle nun die Blockade der Straße von Hormuz gewaltsam beenden durch eine Seeblockade des Iran?
Naja, das entspricht, glaube ich, diesem typischen Trump-Denken. Auf der einen Seite mit maximalem Druck dann die andere Seite zu Konzessionen zu zwingen. Der zweite Punkt ist die Schnelligkeit, mit der Trump Einigungen erzielen will. Und dazu braucht er dann halt maximalen Druck. Und auf der dritten Seite etwas anzukündigen, was letzten Endes den USA mehr schaden würde als dem Iran.
Warum würde es den USA mehr schaden als dem Iran?
Weil die Frage ist, ob sich die USA, die zwar weniger von dem Öl, das durch die Straße von Hormuz geht, abhängig ist, also eigentlich überhaupt nicht, aber natürlich von der weltwirtschaftlichen Situation. Und wenn sozusagen die weltwirtschaftliche Situation oder die Energiemärkte in die Knie gehen, dann sind ja auch die Vereinigten Staaten indirekt davon betroffen, weil es ja viele Partner und Verbündete der Vereinigten Staaten betreffen wird. Ob das sozusagen im Sinne der USA ist, wage ich mal zu bezweifeln.
Die iranische Militärführung hatte ja gewarnt, die von den USA für die internationale Schifffahrt angekündigten Restriktionen, also diese Blockade, die sei illegal und ein Beispiel für Piraterie. Stimmt das eigentlich?
Das stimmt so ganz nicht. Also das ist wirklich eine Interpretationsfrage und jetzt bin ich kein Völkerrechtler, deswegen bin ich da sehr zurückhaltend. Es wäre, glaube ich, legal, wenn sozusagen der Waffenstillstand durch die Aufrechterhaltung dieser Blockade, die ja eigentlich keine Blockade ist, der Iran kontrolliert nur, wer da durchfahren darf oder nicht. Er blockiert die Straße von Hormuz nicht. Wenn der Waffenstillstand dadurch gefährdet würde, auf der anderen Seite kann man aber argumentieren, dass der Waffenstillstand genau durch diese Blockade gefährdet wird. Also es scheint so nach meinem Kenntnisstand seerechtlich und völkerrechtlich keine sehr eindeutige Situation zu sein.
Dann gucken wir mal auf das militärisch Machbare. Wir wissen ja, dass um und bei 15 Kriegsschiffe der US-Amerikaner in der Region sind. Ein Flugzeugträgergeschwader unter anderem. Was wäre denn nötig, um Schiffe davon abzuhalten, zu den iranischen Häfen zu gelangen oder von dort weg? Und was wäre nötig, um Schiffe anzuhalten, die man im Verdacht hat, diese illegale, in Trumps Augen illegale Maut bezahlt zu haben?
Also nötig dafür ist das klassische Arsenal, das halt über das Marinen verfügen. Das sind Fregatten, die sozusagen diese Schiffe begleiten. Das sind letzten Endes natürlich Überwachungsanlagen. Also da ist eine ganz große Frage, wie überwache ich diese Häfen? Wie sehe ich, wer daran fährt? Wie identifiziere ich das? Also das ist alles satellitengesteuert. Da kann man aber auch sozusagen Seeraumüberwachungsflugzeuge dazu benutzen. Dann ist die Frage, wie, ich sag jetzt mal, borde ich diese Schiffe, wenn ich feststelle, ein Schiff läuft einen iranischen Hafen an, nimmt dort Öl auf und fährt dann wieder weiter. Und da habe ich letzten Endes zwei Möglichkeiten. Ich habe die Möglichkeit, über, ich sag jetzt mal, Schnellboote da ranzufahren und sozusagen da meine Leute auf das Schiff zu bringen. Ich habe aber auch die Möglichkeit, über Hubschrauber das sogenannte Fast Roping zu machen. Das heißt also, amerikanische Marinesoldaten sich abseilen zu lassen, um auf diese Schiffe zu kommen und dann eine Befragung und eine Kontrolle durchzuführen. Dazu brauche ich aber in der Hinterhand, und das haben die Vereinigten Staaten natürlich in der Region liegen, ich brauche natürlich auch Airpower, weil ich muss eigentlich immer damit rechnen, dass letzten Endes der Iran militärische Gegenmaßnahmen gegen das Aufbringen dieser Schiffe durchführt. Und dann muss ich darauf reagieren können. Und diese militärischen Gegenmaßnahmen kommen ja vom iranischen Land. Also müsste ich dann auch gegen das iranische Land wirken können. Und dazu brauche ich halt Luftwaffen.
Reden wir nochmal über die Gegenmaßnahmen. Die Aussagen von Präsident Trump widersprechen sich ja auch in dieser Hinsicht häufig. Er sagt einerseits, der Iran sei militärisch völlig am Ende, die Marine komplett versenkt, die Luftwaffe nicht mehr existent. Dann ruft er aber um Hilfe und warnt vor Gefahren. Was könnte denn der Iran militärisch noch aufbieten, um diese Seeblockade der Amerikaner zu verhindern?
Also sie zu verhindern, da wäre ich skeptisch, ob der Iran das kann. Aber sie zu erschweren, wäre natürlich möglich mit Raketen, Drohnen. Und dann je nachdem, wo sich amerikanische Schiffe befinden, ich glaube, das ist momentan nicht möglich, aber je näher sie am Iran dran sind, natürlich auch mit Artillerie zu beschießen. Das sind die Möglichkeiten, die der Iran hat. Dann hat der Iran wohl noch eine relativ große Anzahl von Schnellbooten, auf die man natürlich Soldaten draufsetzen kann, um gegen amerikanische Schiffe vorzugehen. Also das heißt, es ist nicht ganz trivial, was die Vereinigten Staaten da vorhaben, mit Blick auf mögliche militärische Bedrohungen seitens des Irans.
Wie groß sehen Sie die Gefahr durch Minen? Es ist ja immer wieder die Rede davon, Teile der Gewässer seien schon vermint. Dann hat Trump behauptet, die Minenverlegemöglichkeiten des Iran seien quasi wegbombardiert worden. Was stimmt denn jetzt?
Wir wissen es nicht. Um es ganz offen zu sagen, wir wissen es nicht. Wir wissen nicht, ob Teile der Straße von Hormuz vermint sind, welche Teile vermint wurden. Die Iraner haben ja, ich glaube, vor 3 oder 4 Tagen so eine Nachricht abgesetzt, wo sie gesagt haben, sie wüssten überhaupt nicht mehr, wo sie die Minen verlegt haben. Also das deutet darauf hin, dass da vermint wurde. Auf der anderen Seite aber lassen sie ja Schiffe durch, befreundete Nationen oder Schiffe, die bereit sind, sozusagen zu zahlen für die Durchfahrt. Da stellt sich natürlich die Frage, denen muss ich ja Positionsdaten geben, damit sie gesichert da durch die Straße von Hormuz fahren können. Das kann ich natürlich nicht, wenn ich nicht mehr weiß, wo meine Minen liegen. Also da gibt es sehr viel Unklarheit darüber, ob die Straße von Hormuz überhaupt vermint ist, in welchem Maße und wo sie vermint ist. Da würde ich mich jetzt gerade mal auf keine der beiden Aussagen verlassen.
Verständlich. Eines ist klar, dass die Gefahr zumindest real war. Die Weltschifffahrtsorganisation IMO, die hat mindestens 21 Angriffe auf Handelsschiffe gezählt seit Kriegsbeginn am 28. Februar. Dabei seien 10 Seeleute getötet und weitere verletzt worden. Also insofern gab es zumindest diese Gefahr auch für die Handelsschifffahrt in der Straße von Hormuz.
Die Gefahr gab es definitiv und die Gefahr kann jederzeit wieder aufgenommen werden. Ich bin mir halt nicht sicher bei den Minen, aber dass der Iran natürlich die Möglichkeit hat, ich meine, an der engsten Stelle ist das ja relativ nah an den Iran dran, aus dem iranischen Land dort die Schifffahrt zu beschießen oder sie militärisch zu bedrohen, das ist gegeben und das wird auch weiterhin der Fall sein.
Dann gucken wir auf das, was das Ganze mit der NATO zu tun haben könnte. Trump tut ja so, als sei diesmal schon gewiss, dass europäische NATO-Staaten sich nun militärisch beteiligen würden an der Blockade des Iran. Wer macht denn da mit?
Nach meinem Kenntnisstand kein einziges europäisches NATO-Mitgliedland. Also er hatte ja auch angekündigt, dass die Briten sich an der Minenräumung beteiligen werden, was dazu geführt hat, dass Keir Starmer sehr klar gemacht hat, dass Großbritannien zusammen mit Frankreich und anderen Staaten an Optionen arbeitet, die Straße von Hormuz offen zu halten, für den Fall eines umfassenden Friedensschlusses, aber definitiv sich nicht jetzt während dieser Blockade und vor einem Friedensschluss an irgendwelchen Operationen in der Straße von Hormuz beteiligen wird. Das Gleiche sehe ich auch bei der Bundesrepublik Deutschland und Frankreich. Also ich sehe nicht, welcher europäische NATO-Staat sich jetzt in dieser Phase an irgendetwas in der Straße von Hormuz beteiligen sollte. Das halte ich für eine der Äußerungen von Trump, die wie so oft sozusagen darauf abzielen, Druck auszuüben, beziehungsweise Tatsachen zu behaupten, die so nicht stimmen. Der Punkt ist, und das wird interessant, dass Trump ja wohl, als Mark Rutte bei ihm war, den europäischen NATO-Staaten ein Ultimatum gestellt hat, bis wann er wissen will, was und wozu sie in der Lage sind in der Straße von Hormuz. Aber so wie ich die Diskussion verstehe unter den Europäern, gilt das alles erst, wenn es einen Friedensschluss gibt.
Und so hat es ja auch Macron formuliert in dieser Initiative für die Sicherheit der Gewässer dort. Sobald die Lage es zulässt, hat er, glaube ich, formuliert und damit einen stabilen Waffenstillstand zumindest gemeint. Aber das Dilemma für die NATO bleibt doch: mitmachen, könnte die europäischen Staaten in einen hochgefährlichen Konflikt hineinziehen, was sie augenscheinlich nicht wollen, nicht mitmachen, aber die Wut von Donald Trump wieder auslösen und damit die Existenz der NATO gefährden, oder?
Ja, man könnte sogar so weit gehen, das Ultimatum, das Trump wohl Rutte gestellt hat mit Blick auf eine europäische Beteiligung, also europäische NATO-Staaten, die sich da beteiligen sollen, kann ja auch so gelesen werden, dass es bewusst ein Ultimatum ist, um die Europäer zum Offenbarungseid zu zwingen und dann nochmal ein härteres und besseres Argument zu haben, zu sagen, das amerikanische Engagement in der NATO wird verringert. Weil es ist ja allen Beteiligten klar, auch in der Trump-Administration, A, gab es vor dem Ultimatum schon eine britische Initiative, die diskutiert hat mit mehreren Staaten, wie man nach einem Friedensschluss die Straße von Hormuz freihalten könnte. Und B, war es klar oder ist es klar, dass sich kein europäischer Staat an irgendwelchen Aktionen beteiligt, solange es keinen Friedensschluss gibt, weil das würde im Endeffekt ja bedeuten, also im Extremfall, dass man sich in kriegerische Handlungen mit reinziehen lässt. Und da besteht in Europa überhaupt gar kein Appetit.
Welche Risiken sehen Sie denn durch die Seeblockade, die der US-Präsident da jetzt durchsetzen will, mit Blick auf andere Mächte, auf Russland, auf China?
Naja, wir haben ja gesehen, dass ein chinesischer Frachter wohl die Straße von Hormuz passiert hat. Also das heißt, diese Blockade ist jetzt keine harte Blockade in dem Sinne, dass jedes Land, dessen Schiff einen Hafen anläuft und dort wieder ablegt mit Öl, das aufgebracht wird seitens der Amerikaner. Was mich zu der Überzeugung oder der Annahme bringt, dass Trump und seine Administration keinerlei Interesse daran haben, jetzt einen großen Konflikt zum Beispiel mit China zu beginnen, über die Frage des Aufbringens chinesischer Schiffe angesichts der Tatsache, dass es diesen amerikanisch-chinesischen Gipfel im Mai wohl gibt. Also man hat kein Interesse daran, die großen Mächte hier wirklich vor den Kopf zu stoßen. Das dürfte wohl auch für Russland gelten. Ich meine, wir erinnern uns dran, dass mit Beginn des Krieges die Trump-Administration temporär, ja, sozusagen die Sanktionen auf all diejenigen, die russisches Öl von Lukoil und Rosneft, glaube ich, abnehmen, aufgehoben hat, damit mehr Öl in den Weltmarkt geschwemmt wird. Es scheint nicht so zu sein, dass Trump wirklich bereit und willens ist, diese Blockade auch gegen chinesische und gegebenenfalls gegen russische Schiffe durchzusetzen.
Und wie weit sind denn diese beiden Länder Ihrer Ansicht nach bereit zu gehen bei der Solidarität mit dem verbündeten Iran? Also reden wir mal über Russland und China. Befürchten Sie, dass die dem bedrängten Regime in Teheran noch militärisch beispringen?
Also aktiv militärisch definitiv nicht. Da sehe ich keinen Appetit bei den Russen und bei den Chinesen. Aber wir haben ja die Nachrichten darüber, dass China jede Menge militärisches Gerät an den Iran liefert und Russland Aufklärungs- und Positionsdaten an den Iran liefert. Also man hilft seinem Verbündeten schon in einem Maße, aber das nicht dazu geeignet ist, die Vereinigten Staaten vollends sozusagen zu entzürnen, sodass sie sich auch gegen China und Russland in diesem Konflikt wenden.
Zum Abschluss, Stichwort Nahe Osten, noch eine Frage. Man hat ja hier in Deutschland seit Wochen den Eindruck, vor allem die Dieselpreise seien die schlimmste Folge des Krieges, also die Preise an den Tankstellen. Dabei geht es auch um das Schicksal oder vor allem um das Schicksal einer unterdrückten Nation, um Menschen, die im Iran um ihr Leben fürchten und nun vielleicht weiter unter der Knute der Mullahs leben müssen. Sehen Sie noch eine Chance für echten Regime-Change im Iran?
Ich bin kein Iran-Experte in dem Sinne, dass ich mich in der innenpolitischen Situation im Iran gut auskenne. Aber bei dem, was man von außen beobachten kann, erscheint es nicht so, dass das Regime dergestalt geschwächt ist innenpolitisch, dass es befürchten muss, dass eine Oppositionsbewegung es wegfegen kann. Wir sehen auch relativ, wenn ich das richtig sehe, wenig Absatzbewegungen, zum Beispiel in den Revolutionsgarden oder in anderen staatlichen Institutionen von diesem Regime. Von daher ist zu befürchten, dass das Regime in seiner Macht erhalten bleibt. Und es gibt ja viele, die sich mit dem Iran auskennen, die sagen, die Folge des Überlebens des Regimes in diesem Konflikt und jetzt natürlich auch der Aufwertung, weil man ist ja der Verhandlungspartner der USA, könnte sein, ein noch repressiveres Regime gegenüber der iranischen Opposition, als wir es schon aus der Vergangenheit her kannten.
Und eines, was unter Umständen die Lehre aus dem Krieg zieht, dass es unbedingt eine Atomwaffe braucht, um sich künftig besser zu schützen. Kommen wir zur Ukraine, die sich ja nun seit weit mehr als 1500 Tagen schon gegen die sogenannte Vollinvasion der russischen Streitkräfte wehrt. Wo stehen wir im Beginn des fünften Kriegsjahres Ihrer Meinung nach?
Wir stehen weiterhin in einer für die Ukraine sehr schwierigen Situation. Also ja, es gab ukrainische Geländegewinne. Aber da bin ich noch sehr zögerlich, die sozusagen als strategische Gewinne zu bezeichnen. Ich sehe die eher als taktische Gewinne. Nichtsdestotrotz sind sie, glaube ich, für die Psychologie und die Moral wichtig und auch sozusagen als Signal für die Staaten, die die Ukraine unterstützen. Und wir sehen weiterhin ein Drücken und Drängen der russischen Streitkräfte im Donbass. Also eine sehr ungleiche Situation. Jetzt ist es so, dass Russland weiterhin sehr, sehr viel Soldaten pro Monat verliert und gewisse Probleme hat, die zu rekrutieren wieder. Wir haben gerade jetzt erst die Nachricht bekommen, dass die Summen für die freiwillige Meldung für den Einsatz jetzt in den Regionen angezogen sind, also gestiegen sind, was darauf hindeutet, dass man halt ein Problem hat mit den alten Geldern, jetzt noch Freiwillige zu rekrutieren. Aber es ist weiterhin letzten Endes keine großartig veränderte Situation mit Blick auf das, was vor 3, 4, 5 Monaten war. Die Ukraine steht massiv unter Druck. Sie hat ein personelles Problem, sie ist aber in der Lage, an einigen Teilen die Front zu stabilisieren und an anderen Teilen, wie gesagt, diese taktischen Geländegewinne zu erzielen.
Nun ist Volodymyr Zelensky am Dienstag in Berlin. Was will er, was braucht er und was sollte er kriegen von Deutschland?
Ich glaube, Zelensky braucht Geld. Und da geht es halt, wie gesagt, um den ukrainischen Staatshaushalt. Und jetzt durch die Wahlen in Ungarn haben wir ja im Prinzip den Weg freigemacht, dass Ungarn unter der neuen Regierung, unter gewissen Bedingungen der Freigabe dieser 90 Milliarden zustimmen will. Er braucht letzten Endes Interzeptoren und das ist das große Problem. Er braucht sozusagen mehr an Luftverteidigung, also an den Lenkkörpern, die in der Luftverteidigung drin sind. Und hier stellt sich ganz einfach das große Problem, dass die nur in den USA produziert werden. Die USA extrem viel davon verschossen haben in ihrem Krieg gegen den Iran. Die Verbündeten im Persischen Golf extrem viel eingesetzt haben, um die ballistischen Raketen, die auf ihr Territorium gezielt haben, abzuwehren. Und man davon ausgehen kann, als die Vereinigten Staaten vor die Wahl gestellt, den Europäern zu erlauben, Interzeptoren in den USA zu kaufen, um sie in die Ukraine zu schicken, oder aber halt ihre Verbündeten am Persischen Golf mit Interzeptoren auszurüsten, eher ihre Verbündeten am Persischen Golf mit Interzeptoren ausrüsten. Also das ist sozusagen das große Problem für die Ukraine, für das es momentan keine gute Lösung gibt. Und ansonsten braucht Zelensky halt all das, was er schon immer gebraucht hat. Er braucht weiterhin, wir gucken immer sehr viel auf Drohnen in diesem Krieg, aber Artillerie spielt weiterhin eine große Rolle. Er braucht weiterhin Artilleriemunition, er braucht weiterhin gepanzerte Fahrzeuge, er braucht weiterhin sozusagen Hilfe bei der elektronischen Kampfführung, um halt russische Drohnen zu jammen und zu schwächen. Das machen die Ukrainer viel mit eigener Technologie, aber sie brauchen da auch Unterstützung. Also das ganze Paket, das Zelensky letzten Endes schon seit Monaten eigentlich braucht, braucht er weiterhin.
Jetzt haben Sie ein Waffensystem vergessen, Herr Professor.
Ich habe den Taurus vergessen, darauf wollten Sie hinaus. Ich bin ja schon die ganze Zeit der Auffassung, dass ich sage, der Taurus ist ein wichtiges Wirkmittel, aber er ist kein entscheidendes Wirkmittel. Ja, also man muss einfach anerkennen, diese Regierung wird den Taurus nicht liefern. Das halte ich für einen Fehler. Aber letzten Endes ist es so, dass die Bedeutung des Taurus sich ja auch im Verlauf dieses Krieges verändert hat. Die Bedeutung des Taurus war wesentlich größer, als es noch darum ging, die Hauptversorgungslinie für die russischen Truppen im Süden zu zerstören, nämlich die Brücke von Kertsch. Da haben die Russen ja letzten Endes eine Entlastung geschaffen. Das ist nicht mehr die Hauptversorgungslinie. Und deshalb wäre jetzt der Taurus ein wichtiges Wirkmittel, ja, in der Tat, aber hätte nicht mehr die Bedeutung, die er in der Vergangenheit hatte. Und die Bundesregierung ist ja darauf umgeschwenkt zu sagen, wir unterstützen finanziell die Produktion von ballistischen Raketen und Langstreckendrohnen in der Ukraine. Auch da sozusagen könnte noch mehr investiert werden.
Eine letzte Frage. Es gibt Kritik auch in Deutschland an der ukrainischen Regelung, junge Männer dürften das Land verlassen, vorübergehend jedenfalls. Ist die Kritik an der Lockerung der Ausreiseregeln legitim zwischen, wenn ich richtig orientiert bin, zwischen Herbst 2025 oder in den letzten 2 Monaten des Herbstes 2025 sollen rund 98.000 junge Männer über die polnische Grenze aus der Ukraine ausgereist sein, viele nach Deutschland. Wie sehen Sie das?
Ich glaube, die Kritik an der ukrainischen Regelung ist schon sehr legitim, wenn man sich halt vor Augen hält, dass die Ukrainer ein Personalproblem hat. dann eine solche Lockerung durchzuführen, da stellt man sich ja die Frage, warum passiert das? Und viele sagen ja, das passiert vor allen Dingen mit Blick auf mögliche zukünftige Präsidentschaftswahlen, dass man dann eine Klientel hat, die dann eher sozusagen für Zelensky stimmt, als gegen ihn stimmt. Also von daher ist diese Kritik schon legitim.
Ich danke für Ihre Einschätzung und für Ihre Zeit. Gerne wieder, Carlo Masala.
Sehr gerne. Dankeschön.
Danke auch von mir. Und das war's für heute mit unserer Ausgabe von Streitkräfte und Strategien. Die nächste Folge gibt es wie gewohnt am kommenden Freitag. Bis dahin freuen wir uns wie immer über Anregungen, Lob und Kritik. Alles bitte per Mail an streitkräfte@ndr.de. Und damit verabschieden sich Kai Küstner
und Stefan Niemann. Wir wollen euch jetzt noch eine spannende Podcast-Produktion ans Herz legen, und zwar die neue Staffel der Reihe 11KM Stories. Schattendeals Putins Geiseln erzählt die Hintergründe eines internationalen Gefangenenaustausches und zeichnet nach, wie Staaten und Geheimdienste solche Deals vorbereiten und verhandeln. Der Podcast zeigt, wie westliche Regierungen zwischen humanitärem Anliegen und der Gefahr neuer politischer Geiselnahmen abwägen und was der Austausch über das System in Russland und die Strategie von Machthaber Wladimir Putin heute verrät. Ich kann euch sagen, das ist absolut hörenswert.
1. August 2024. In vielen Ländern der Welt gehen Gefängnistüren auf. Für den größten Gefangenenaustausch zwischen Ost und West seit Ende des Kalten Kriegs.
Das waren alles Personen, die in den Gefängnissen Russlands schmorten.
Doch dieser Deal hat einen Preis. Und er ändert auch das Leben von 3 Deutschrussen komplett. Sie erzählen, wie sie in Russland verhaftet, verhört und eingesperrt wurden. Oft ohne zu wissen, warum.
Ich hatte Zittern, wenn die Tür aufging, dann was machen sie mit mir? Ich wusste ganz genau, dass sie alles machen.
Was passiert, wenn Menschen zwischen die Fronten internationaler Machtpolitik geraten? Und wer entscheidet, wer freikommt und wer zurückbleibt?
Deswegen gab es natürlich diese Frage, wen packen wir alles auf die Liste?
Damit 16 Menschen die Freiheit bekommen, lässt Deutschland einen Mörder frei, der kurz darauf Putins Hand schüttelt.
Der deutsche Staat hat sich erpressen lassen.
Hat die Bundesregierung einen Fehler gemacht? Und was sagt uns dieser Deal über Putin heute? Schattendeals, Putins Geiseln. Die neue Podcast-Staffel von 11KM Stories. Jetzt in ARD Sounds und überall da, wo es sonst noch Podcasts gibt.